Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
I think with a high degree of certainty, we have him. In custody, everyone did a great job. We worked with the local police, the governor, everybody did a great job.
Nach dem Attentat auf den rechtskonservativen Charlie Kirk ist der mutmaßliche Täter, der seit dem Dienstag auf der Flucht war, gefasst worden. Das sagt der US-Präsident Donald Trump im Fernsehen am Freitagnachmittag.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Der rechtskonservative Charlie Kirk ist am Dienstag bei einer Debattierungsveranstaltung vor Studentinnen und Studenten von einem Schuss am Hals getroffen worden und ist noch am Tatort verstorben. Neben tausenden Beileidsbekundungen auf Social Media, inklusive von Präsident Donald Trump und seinem Vize J.D. Vance, werden auf Instagram und Co. auch wieder Aufrufe nach strengeren Waffengesetzen laut. Ob das Attentat politisch motiviert war oder sonst ein Amok-Täter dahinter steckt, ist noch unklar. So oder so wächst die Anzahl von durch Schusswaffen getöteten Menschen in den USA immer mehr. Während dem Gesetz in Europa immer straffer angezogen werden, will man in den USA am liebsten sogar den Lehrer eine Waffe in die Hand drücken. Was führt in den USA dazu, dass Waffen so ideologisch in der Kultur verankert sind? Stimmt unser Bild, dass die US-Bevölkerung alle so waffengeil sind? Mein Name ist Fabian Schmid und diese und noch weitere Fragen bespreche ich heute mit der Claudia Brühwiler. Sie ist Professorin für Amerikanistik an der Universität St. Gallen. Frau Brühwiler, herzlich willkommen zurück im Durchblick.
Danke für die Einladung.
Ja, Waffenbesitz in den USA ist ja schon fast ein Teil der nationalen Identität. Von wo kommt eigentlich die tief kulturelle Verankerung?
Also man muss ein bisschen differenzieren. Es sind tatsächlich nur ein Drittel der Amerikaner, die daheim eine Waffe hat. Das ist immer noch ordentlich viel, aber es ist jetzt nicht so, dass wirklich in jedem amerikanischen Wohnzimmer irgendwo ein Waffenschrank steht. Aber tatsächlich ist es so, dass das Recht, eine Waffe zu besitzen, ja sogar Teil vom Grundrechtskatalog ist von den USA. Also in der sogenannten Bill of Rights, wo die ersten Verfassungszusätze festgeschrieben sind, kommt gerade an zweiter Stelle das Recht, eine Waffe zu tragen. Das heisst, das hat einen sehr hohen Stellenwert bereits schon in der Verfassung.
Wenn man die Umfragen anschaut, zeigt sich aber eigentlich, dass die Mehrheit von den Amerikanerinnen und von den Amerikanern für strengere Waffen gesetzt wären. Warum zieht da Politik bei diesen Gesetzesgebungen nicht mit?
Also es ist so, es gibt eigentlich eine grundsätzliche Haltung, dass man durchaus dafür ist, dass Amerikanerinnen und Amerikaner dürfen eine Waffe besitzen. Weil das ist auch durch den Supreme Court 2008 so entschieden worden, dass Second Amendment ein individuelles Recht ist. Es ist mein Recht als Amerikanerin, als Amerikaner, eine Waffe zu besitzen. Weil der Verfassungstext ist ein bisschen, ich will nicht sagen kryptisch, aber er sagt eigentlich zuerst, im Kontext von einer Miliz darf man eine Waffe tragen. Aber seit 2008 ist es klar, das Recht in den USA so verstanden, es ist ein individuelles Recht. Und das stellen die Amerikanerinnen und Amerikaner auch gar nicht in Frage. Sie sagen aber, es sollte eingeschränkt werden. Und da scheiden sich dann aber Geister, was eine Einschränkung bedeutet. Und gerade jene, die eben das Recht auf Waffenbesitz so hoch halten, sagen, und da spiegelt sie dann ein bisschen den, oder nicht ein bisschen, sie spiegelt eigentlich den Diskurs von der wichtigsten Waffenlobbyorganisation, der National Rifle Association oder kurz NRA, wo sagt, Second Amendment ist eigentlich a first freedom. Es ist eine erste Freiheit, die absichert, dass man die anderen Freiheiten überhaupt erst geniessen kann.
Hat die NRA eigentlich auch so ein bisschen Macht, die Gesetzgebung zu beeinflussen?
Die NRA ist eine ganz interessante Gestalt. Man schreibt ihr sehr viel Macht auf allen Ebenen zu. Tatsächlich ist es ganz interessant zu schauen, aus was die NRA eigentlich geboren worden ist. Weil ursprünglich, 1871, wo die NRA aus der Taufe gehoben worden ist, ist es nur darum gegangen, aus den Amerikanern bessere Schützen zu machen. weil man hat im Bürgerkrieg festgestellt, dass sie nicht so besonders gut zielen. Das ist ein bisschen zynisch, aber man hat das festgestellt und hat gefunden, man müsse Marksmanship, also die Schützenqualität, verbessern. Und es hat dann in den 70er Jahren eine Debatte gegeben, intern, ob man nicht einfach wirklich möchte sich vor allem auf Jäger, Naturfreunde und so weiter beschränken und sich aus der Politik halten. Und in den 70er Jahren ist dann eben der aus vielerlei Perspektiven fatale Entscheid getroffen worden, dass man durchaus in der Politik mitmischt. Und da kommt jetzt eben die Macht von der NRA. Sie hat eigentlich nur knapp über 5 Millionen Mitglieder. Das ist in einem Land mit über 340 Millionen Einwohnern nicht so besonders viel. Sie hat aber ein enormes Budget, das sie investieren kann. Einerseits, um die Mitglieder anzuweisen, zu motivieren, zu mobilisieren, ihre jeweiligen Abgeordneten sowohl auf staatlicher Ebene wie auch auf Bundesebene anzuhalten, sich eben für Waffenrecht einzusetzen. Sie tut Kandidaten, Politkandidaten unterstützen und sie macht auch ein sehr gefürchtetes Rating. Also sie tut jeweils Kandidaten bewerten, wie waffenfreundlich oder unfreundlich sie sind und unterleitet das dann auch immer eben mit dem Diskurs von wegen, wer dagegen ist, dass Amerikanerinnen und Amerikaner Waffen besitzen, ist eigentlich eine Gefahr für die amerikanische Freiheit. Und der Diskurs, der Duktus, der verfängt doch sehr gut.
Jetzt mit dem Charlie Kirk hat es einen aus der Reihe vom Trump getroffen. Er war ja ein grosser Trump-Fan gewesen und umgekehrt war Trump auch ein grosser Fan vom Kirk gewesen. Der Trump hat es letztes Jahr selber fast zweimal verwünscht, einmal wirklich haarscharf. Meinen Sie nicht, dass er aus dem Grund so ein bisschen die Waffenpolitik nochmal neu überdenkt?
Also die zwei sind nicht nur Fans voneinander gewesen, sondern sie sind wirklich auch befreundet gewesen. Und der Charlie Kirk ist in vielen wichtigen Meetings dabei gewesen, ist an der Inaugurationsfeier an einem Platz gesessen, wo sonst eigentlich gewählte Vertreterinnen und Vertreter von Amerika vorbehalten wird. Und es ist tatsächlich so, dass der Donald Trump nach einem von diesen schrecklichen Schulschüssereien in seiner ersten Amtszeit mal einen Moment lang tatsächlich für strengere Waffengesetzgebung war. Aber das ist dann wieder versandet. Er ist aber so ein bisschen auf die, nicht ein bisschen, sondern er ist eingeschwenkt auf die republikanische Linie, die eben auch die NRA-Linie ist. Und der Charlie Kirk hat die ebenfalls vertreten. Nämlich, dass es nicht Waffen sind, die töten, sondern Menschen. Und das ist ein Argument, das sie immer wieder hören nach so Schiessereien, dass es eigentlich weniger darum muss gehen, zu regulieren, wie Waffen in Umlauf kommen, welche Waffen in Umlauf kommen, sondern dass man eigentlich sehr viel mehr müsse machen für die Mental Health, also geistige Gesundheit, dass man müsse Leute können zwangseinweisen in Psychiatrie. Das ist nämlich sehr schwierig in den USA, jemanden gegen seinen Willen einzuweisen und dann auch in einer psychiatrischen Anstalt zu behalten. Das war auch der Fall gewesen bei dem Mann, der die junge Ukrainerin letztens im öffentlichen Verkehr getötet hat. Dort nicht mit einer Schusswaffe, sondern mit einer Stichwaffe. Aber das ist so ein Beispiel, wo die Diskussion wieder aufgekommen ist über die psychiatrische Einweisung von Gefördern. Und das andere ist, was jetzt in diesem Kontext kommt, dass eben die Dämonisierung von Konservativen zu dieser Waffengewalt geführt hätte. Wobei da natürlich völlig ignoriert wird, dass wir Opfer von Waffengewalt und auch politische Gewalt genauso gegen linke Politikerinnen und Politiker erlebt haben. Das ja auch schon mit tödlichem Ausgang, wo die Abgeordnete von Minnesota, Melissa Hortman und ihren Mann gestorben sind infolge von Waffengewalt durch einen Trump-Anhänger.
Meinen Sie jetzt nicht, dass nach dem Attentat auf den Charlie Kirk die Wende kommt?
Ich bin im Moment gerade unter dem Eindruck von der Debatte, wie sie jetzt ist und wie gehässig der Ton bereits ist und wie der Tod von Charlie Kirk bereits schon wieder instrumentalisiert wird von beiden Seiten. Die eine sagt, ja, live by the gun, die by the gun, also von wegen, er hat's verdient, so als sterben. Und die anderen sagen, die linke Seite hat uns jetzt den Krieg erklärt und so weiter. Bin ich im Moment nicht besonders optimistisch, was einerseits die Verbesserung von der politischen Debatte und Debattenklima anbetrifft und andererseits eben auch die Lösungsbereitschaft und die Kompromissbereitschaft. Bin normalerweise eigentlich immer jemand, wo wenn es um die amerikanische Politik geht, versucht auch quasi den Silberstreifen am Horizont nicht aus dem Blick zu verlieren. Aber ich glaube, es könnte im Moment gerade ein bisschen länger gehen, bis wir den wieder sehen. Weil es haben sich jetzt die politischen Gewaltverbrechen gehäuft in einer Art und Weise, wo man sagen müsste, das erinnert uns sehr stark an die 60er Jahre, wo mehrere Politiker umgebracht worden sind, wo Civil Rights Activists, also diejenigen, die für Bürgerrecht gekämpft haben, gewaltsam zu Tod gekommen sind. Und man aber gleichzeitig eine Gesellschaft hat, die insgesamt weniger gesund ist in Bezug auf das Aushalten von Differenz, in Bezug auf ihre Konfliktfähigkeit. Und all das, muss ich sagen, stimmt mich nicht sonderlich optimistisch, dass wir jetzt dann bald gute Lösungen haben. Aber ich hoffe durchaus, dass vielleicht der erste Schock, die erste Frust sich bald fertig entladen hat und man vielleicht, gerade in Bezug auf Mental Health, also wie geht man mit Gefährder um, möglicherweise ein bisschen als erstes Mal bessere Schritte unternimmt, man auch kritischer miteinander diskutiert, wie die Sicherheitslage in gewissen Städten verbessert wird und dann vielleicht in einem nächsten Schritt sich wieder der Frage von der Waffenrecht annähern. Und das könnte auch für Demokraten vielleicht zielführender sein, dass sie nicht sich zuerst auf die Frage von der Waffenrecht und der Einschränkung vom Waffenbesitz, der Art von Waffen, die besessen werden, einschiessen. Das ist jetzt ein blödes Wort in diesem Kontext, aber ich hoffe, sie verzeihen es mir gerade. Sondern, dass man zuerst vielleicht auf die Fragen schaut, wo man eher einen Konsens findet und dass man dann wieder auf das geht, wo einem eigentlich auch eben ein dringendes Anliegen ist, aber wo man weiss, dass Kompromissfähigkeit im Moment schlicht nicht gegeben ist.
Vergleichen wir jetzt die USA so ein bisschen mit Europa oder mit uns in der Schweiz, sieht man auch, bei uns sind doch auch viele Waffen im Umlauf, aber die Debatte verläuft natürlich ganz anders. Und unsere Schulen zum Beispiel sind auch einiges sicherer. Wie erklären Sie sich diesen Unterschied?
Der geht sehr tief. Also wir haben niemals die gleichen sozialen Probleme, wie man sie in amerikanischen Städten sieht. Wir haben zwar auch Ungleichheitsprobleme, wie die meisten demokratisch-kapitalistischen Gesellschaften, aber nicht in dem Ausmaß, wo sie mit maroder Infrastruktur schlechtem Zugang nur schon zu guten Lebensmitteln und dergleichen zu kämpfen haben. Oder so etwas wie Gangkriminalität ist uns ja ein Fremdwort. Auch wenn wir durchaus mehr organisierte Kriminalität haben in unserem Land, als uns das auf den ersten Blick vielleicht gewahr ist. Und das ist eine Ebene, wo den meisten europäischen Gesellschaften Gott sei Dank völlig fremd ist. Wir haben auch nicht so etwas wie No-Go-Zones, wo man weiss, wenn man nicht in einer gewissen Art und Weise aussieht und spricht, dass man dort nicht hingehen kann. Und all das ist halt Teil auch vom amerikanischen Leben. Und darum die politischen Gewaltverbrechen, die wir jetzt gesehen haben, oder auch die Schulschiessereien, sind nur ein Teil von der amerikanischen Gewaltbiografie. Die meisten Todesfälle haben wir eben halt tatsächlich in den sozial schwächeren Stadtgebieten, wo Gangkriminalität und die sogenannte Black-on-Black-Violence leider zum Alltag gehören.
Mhm. Ich mag mich noch erinnern, vor ein paar Jahren ist mal so eine Night-Talk-Show in der Schweiz gsi für einen Beitrag auf einem so einen Schützenfest und dann haben die Leute so eine Umfrage gemacht, ja, warum da alle dürfen mit Waffen rumschiessen und wie das denn in der Schweiz ist. Und wir haben ja schon eine spezielle Regelung, aber wir haben ja zum Beispiel das Gewehr vom Militär, das wir mit heimnehmen, aber seit 2000 dürfen wir ja zum Beispiel nicht mehr Munition mitnehmen und das hat ja auch zu einer drastischen Senkung vom Schusswaffensuizid und allgemein Tötungsdelikt durch Waffen verzeichnet, also Senkung.
Genau, ja. Und man hat gelernt aus den schrecklichen Auslöschungsfällen, die wir hatten, wo ja ganze Familien ausgelöscht worden sind.
Mhm. Aber wenn jetzt das zum Beispiel die Amerikaner sehen, warum können sie nicht sagen, hey, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, überzeugt sie das denn nicht?
Was immer wieder interessant ist, ist, wie wenig sich die amerikanische Politik am Ausland orientiert. Das ist etwas, was ich immer wieder überraschend und faszinierend finde. Also sowohl in der Bildungspolitik, wo Amerika ja auch riesige Defizite hat, in der Gesundheitspolitik oder in der Sozialpolitik ist man sehr wenig orientiert an anderen Beispielen. Und im Kontext von der Waffenpolitik wird oft eigentlich nur das negative Beispiel gebracht, von wegen, dass es gerade unfreie Gesellschaften sind, wo der Bevölkerung die Waffen wegnehmen. Man nimmt dann gerne die Schweiz als Beispiel von einer liberaleren Ordnung, wo eben keine Angst hätte. Das ist jetzt die Art und Weise, wie die National Rifle Association, also die NRA, darüber reden würde und dass man darum auch der Bevölkerung die Waffen lässt. Der Teil, den Sie jetzt gerade erwähnt haben, dass wir durchaus haben müssen lernen, einen sicheren Umgang zu finden, der wird geflissentlich dann ausgespart. Und das ist halt auch ein bisschen zu verschulden daran, dass Amerika oft sehr selbstbezogen ist. Man ist halt eine Ausnahmenation. Und gerade in Bezug eben auch auf den Waffenbesitz anders. Man muss auch sagen, es ist teilweise auch die Art und Weise, wie über die Möglichkeit von strengeren Waffengesetzen geredet wird, dass die nicht unbedingt zielführend ist, weil halt dann oft ein zu sehr drastischer Schritt aufgerufen wird. Und da schreckt man halt all die auf, die durchaus sagen wir, einen pflichtbewussten Umgang hat mit Waffen. Weil gemessen an der Zahl von Waffen, die im Umlauf sind, die legalerweise im Umlauf sind, muss man sagen, die werden ja auch vor allem für Outdoor-Sports, also Jagd, ist wesentlich mehr verbreitet als bei uns genutzt. Und viele Leute brauchen sie auch einfach zum Schutz. Und wer einmal so durchs ländliche Amerika gereist ist und sieht, wie einsam manche leben, wie weit ab vom Schuss, wo man sich so ein bisschen überlegen kann, wie lange es geht, bis da eine Polizei dort wäre, der versteht das auch. Der versteht, wieso denn in einer ländlichen Bar so provokatives Schild hängt, we don't call 911, mit einer Waffe abbildet. Also wir rufen nicht den Notfall, sondern wir haben unsere eigenen Schusswaffen zu unserem Schutz. Das versteht man dann auch ein bisschen besser und findet es dann auch weniger, sagen wir, hysterisch oder paranoid, dass so viele Menschen meinen, sie müssen sich schützen. Aber eben, das ist noch lange keine Entschuldigung dafür, wie es läuft und wie viele Schlupflöcher es eben auch gibt für den kontrollierten Waffenverkauf. Also einerseits ist es tatsächlich so, dass zu viele auch einfach legal können Waffen besorgen. Das ist ja das, was aufgefallen ist in den letzten Jahren, dass viele Attentäter durchaus mit legalen Waffen unterwegs sind. Und gleichzeitig gibt es aber eben immer mehr neue Schlupflöcher, die sich neben den sogenannten Gunshows, das sind die grossen Waffenaktionen und Messen, wo man relativ einfach zu einer Waffe kommt als anderen Ort. Also es haben sich auch durchs Internet eben neue Schlupflöcher dann auf da.
Frau Brühwil, danke Ihnen vielmals für die Auskunft und das Mitwirken beim Durchblick.
Ich danke Ihnen für die Einladung und ich hoffe, wir haben vielleicht bald einmal ein bisschen mehr Anlass, um ein optimistischeres Gespräch zu führen.
Das hoffen wir doch. Für uns in Europa sind freie Verkäufe von Waffen und Schulshootings fast unvorstellbar. Trotzdem ist es Anfang Juni in Österreich dazugekommen. In Graz ist es zu einem Amoklauf an einer Schule gekommen. Dazu haben wir im Juni schon eine Folge gemacht, die ich euch sehr gerne in den Shownotes verlinke. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann abonniert uns doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Mein Name ist Fabi Schmid und der Abschluss macht auch heute der Reto Scherr mit einem Random Fact. Danke euch fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Fingernägel wachsen 0,5 bis 1,2 mm pro Woche. Zehennägel nur einen halben bis ganzen Millimeter und mit dem dreimal langsamer als Fingernägel.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.